Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid im Hörerfenster bei Radio X. Bevor wir heute in unser Thema einsteigen möchte mein Gast, der Dirk Treber, noch ganz kurz zwei, drei Sätze loswerden, die sich auf ein aktuelles Thema beziehen, das ja im Moment durch alle Medien geistert und eigentlich einen etwas eher unerfreulichen Klang teilweise hat und auch eine unerfreuliche Entwicklung nimmt. Ihr werdet denken, naja, das kennen wir jetzt schon, es gibt immer Leute, die da irgendwas sagen wollen, aber es ist mir wirklich ein Anliegen, das auch mal ein bisschen loszuwerden. Es geht um diese Flüchtlingsthematik. Nach meinem Empfinden ist es eigentlich ein Armutszeugnis, was die EU, auch Deutschland und auch viele einzelne andere Staaten hier in der Europäischen Union abliefern. Es kann nicht sein, dass man auf Kosten derer, die wirklich zum größten Teil gebeutelt sind, so eine Art von Politik betreibt. Und es ist zwingend notwendig, dass sich da etwas ändert. Und auch wir können da was, jede Einzelne dazu beitragen. Es gibt genügend Initiativen hier in der Region und auch bundesweit, die sich für die Flüchtlinge engagieren. Und das ist eigentlich einer der wenigen erfreulichen Aspekte zu diesem Thema. Dirk.
Ja, also ich denke, die Bundesrepublik Deutschland, die ist ein reiches Land und die sollte diesen Menschen unbedingt helfen. Und es ist auch richtig, dass es kein Verständnis gibt für diese rassistischen und gewalttätigen Übergriffe, die es da gibt. Aber ich denke, ein anderer Aspekt ist auch noch wichtig, nämlich die Frage, was sind denn die Hauptgründe, warum diese Menschen hierher kommen? Und das ist zum einen, dass in vielen dieser Länder kriegsähnliche oder kriegerische Zustände sind. Und das Zweite ist, dass die dort keine Perspektive sehen. Und deswegen denke ich, sollte sowohl Deutschland als auch die EU zum einen keine Waffen liefern in diese Länder und zum anderen auch versuchen, durch entsprechende Programme die Wirtschaft dort so aufzubauen, dass die Menschen dann auch für sich dort eine Perspektive haben, in diesen Ländern bleiben und nicht mehr hierher kommen. Das, denke ich, das wäre das Wichtigste, was getan werden muss, um dieses Flüchtlingselend zu bekämpfen.
Sehr schön, danke. So, jetzt also nochmal offizielle Begrüßung. Ihr seid im Hörfenster bei Radio X und heute die Greenpeace-Gruppe Frankfurt. Wir werden uns heute mal wieder mit dem, also ich habe die Sendung überschrieben mit dem Titel Dauer, Klammer auf, Reiz, Klammer zu, Thema Flughafen. Wir haben ja in den vergangenen Monaten, Jahren immer mal wieder Sendungen dazu gemacht. In letzter Zeit ist es, was das anbelangt, auch in der sonstigen Öffentlichkeit doch eher nach hinten gedrängt wurden, nachdem es doch zu der Zeit kurz vor und um die Eröffnung der Nordwestlandebahn, die im Oktober 2011 stattfand, mehr Informationen in der Öffentlichkeit gab und jetzt eigentlich hauptsächlich Kernarbeit von den diversen BIs geleistet wird, die regelmäßig auf das Thema aufmerksam machen. Und dazu habe ich als Gast den Dirk Treber. Der ist im Vorstand der Bundesvereinigung gegen Fluglärm und vertritt da eben auch die Interessengemeinschaft zur Bekämpfung des Fluglärms hier in der Region. Sie hat in diesem Jahr, im April, sagte er mir vorher, das 50-jährige Jubiläum in Anführungszeichen gefeiert. Hallo Dirk, guten Tag.
Hallo, grüß
dich. Schön, dass du da bist. Es wird in unserer Sendung zunächst mal im ersten Teil um das Terminal 3 gehen. Wir haben später noch werden wir noch über Schallschutzprogramme und Lärmpausen reden. Wir werden ein Luftverkehrskonzept, das von verschiedenen NGOs erarbeitet wurde, vorstellen, zumindest in Auszügen. Insgesamt ist es sehr umfangreich. Das würde den Rahmen der Sendung sprengen. Und am Schluss werden wir nochmal auf die Aktivitäten der BIs und so weiter eingehen und was da im Moment ansteht. Terminal 3. Der symbolische Baubeginn soll im Oktober dieses Jahr stattfinden, ist es zumindest geplant. Es war ein früherer Termin vorher angedacht, aber der sich wohl nicht halten lassen konnte. Die Inbetriebnahme des Terminals 3 soll voraussichtlich im 2022 erfolgen. Die Kosten belaufen sich nach der derzeitigen Schätzung auf 2,5 bis 3 Milliarden Euro. Das übernimmt ausnahmsweise mal die Fraport. Die Genehmigung für den ersten Bauabschnitt erfolgt im August 2014 durch die Stadt Frankfurt. Bauplanungsrecht hat die Fraport laut dem Planfeststellungsplan Beschluss seit dem Dezember 2007. Die Fraport begründet den Neubau des weiteren Abfertigungsgebäudes mit voraussichtlich steigenden Passagierzahlen, die in 2021 bei 68 bis 73 Millionen liegen sollen. Terminal 1 und 2 reichen bisher lediglich in Anführungszeichen für 64 Millionen. Dirk, was ist denn von diesen Zahlen der Fraport zu halten?
Also ich zweifle dir an und das ist gut, dass du eben das Stichwort Terminal 2 genannt hast. Ich habe mir das also verschiedentlich angeguckt und festgestellt, dass ganz viele dieser Abfertigungsschalter, die dort sind, überhaupt nicht besetzt werden. Das heißt also, da ist für meine Begriffe noch viel Platz, den man eigentlich ausfüllen könnte. Und auch wenn man sich die Zahl der Flugbewegungen anguckt, die ist nicht in dem Maße gestiegen, wie das immer in diesen vielen Prognosen gesagt worden ist. Das ist im Moment etwa auf dem Stand der Flugbewegungen von 2007. Und das heißt also, die Zahl der über 700.000 Flugbewegungen, die man durch den Ausbau erreichen will, also Ausbau ist ja eben auch die Landebahn Nordwest, der ist bei weitem noch nicht erreicht. Interessant
ist, das heißt, die hinken hinter den Prognosen her.
Hinter den ursprünglichen Plänen hinterher. Aber interessant ist auch noch was anderes, dass nämlich dieser Flughafenausbau und auch die Begründung für das Terminal 3 immer war der internationale Wettbewerb oder die Konkurrenz. Und in letzter Zeit, da hat man diese Terminologie geändert, da heißt es plötzlich das Terminal 3, das wird gebraucht, damit der Passagier sich wohlfühlt. Also ein Flughafen zum Wohlfühlen. Und das zielt eigentlich darauf ab, dass mit dem Terminal 3 ja nicht nur eine reine Passagierabfertigung zu verstehen ist, sondern da soll ja auch möglichst viel eingekauft werden. Das sind viele Geschäfte. Das heißt also, die Leute fliegen ein und bevor sie dann umsteigen, haben sie noch so viel Zeit, dass sie einkaufen können. Und an all den Dingen, die dort verkauft werden, da verdient ja die Fraport mit.
Also das soll eine Art Shopping-Mall werden am Flughafen, oder wie?
Ja, so muss man sich das vorstellen. Das Ganze ist dann ein riesengroßes Einkaufszentrum mit einem Flughafen dabei.
Die Landesregierung hatte ja einen alternativen Standort vorgeschlagen für den Bau vom Terminal 3. Wo sollte denn das sein? Und die Fraport hatte das ja abgelehnt.
Ja, also dieser Alternativstandort, das war jetzt also nicht ein Standort, der von der Größe her in der Lage wäre, das Terminal 3 aufzunehmen, sondern sollten durch entsprechende An- und Erweiterungsbauten beim Terminal 1 sollten zusätzliche Abfertigungspositionen geschaffen werden. Und die Fraport hat es natürlich deswegen abgelehnt, weil sie insgesamt dieses Terminal 3 haben will und nicht irgendwelche kleineren oder Zwischenlösungen.
Welche Auswirkungen auf die Region oder auf die Umwelt hat denn der Bau des Terminal 3? Ich meine, bei der Nordwestlandebahn war es klar, da wurde Wald gerodet, eine Riesenfläche, ja, ich weiß gar nicht, versiegelt kann man es nennen oder auch entwaldet, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie sind da die Auswirkungen, die man da erwarten muss für das Terminal 3?
Also ich will mal von der Dimension her was zunächst sagen, dass man sich vorstellen kann, wie das in etwa aussehen wird. Die Kapazität für dieses Terminal 2, die ist angelegt auf 25 bis etwa 30 Millionen Menschen, die da pro Jahr abgefertigt werden sollen. Und das ist so viel, wie der Flughafen München zurzeit hat. Das heißt also, man baut praktisch noch einmal die Kapazität vom Flughafen München, die baut man noch mal an Frankfurt dran. Und was jetzt die Auswirkungen anbetrifft, also die sind insbesondere in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Zum einen natürlich wird die wachsende Zahl der Flugbewegungen insgesamt in der Rhein-Main-Region noch zu mehr Fluglärm und auch zu mehr Schadstoffen führen. Aber besonders belastet sein werden auch die Städte und Gemeinden im Osten oder im Südosten vom Flughafen und im Süden. Denn dort wird ja zum Beispiel durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen,
also Zubringerverkehr.
Zubringerverkehr zum Flughafen oder zu Menschen, die von dort dann abfliegen wollen, wird also eine hohe zusätzliche Verkehrsbelastung stattfinden. Und es ist auch mit dem Bau von Terminal 3 beziehungsweise der dabei vorgesehenen Autobahnanbindung bei Zeppelinheim, da ist auch nochmal ein Waldeinschlag mit verbunden. Das ist also etwa zwischen 10 und 20 Hektar. Da soll zwar ein Teil davon wieder aufgeforstet werden.
Aber an anderer Stelle.
Nein, der wird unmittelbar zum Teil auch wieder aufgeforstet. Aber wie gesagt, bei dem hohen Waldverlust, den wir in der Region noch haben, ist es eigentlich wichtig, um jeden einzelnen Baum zu kämpfen.
Ich meine, passt, gehört nicht zum Thema, aber dort in der Gegend gibt es ja die Diskussion um den Kiesabbau. Da soll ja auch Wald gerodet, Bannwald gerodet werden. Das ist ja alles mehr oder weniger dieselbe Ecke.
Richtig. Bei an dem Badesee bei Langen, da will also die Firma Sering, die will da noch über 50 Hektar Bannwald abholzen, um Kies abzubauen. Die Sache, die ist noch nicht endgültig entschieden, aber es besteht natürlich ein räumlich sehr enger Zusammenhang. Und interessant ist auch, ich habe neulich bei einer Exkursion dorthin gehört von dem Geschäftsführer der Firma Sering, ja, es besteht auch ein Zusammenhang zum Bau vom Terminal 3 oder überhaupt zum Flughafenausbau, weil der Kies, der dort gebraucht wird, der soll unter anderem da an diesem Langener Waldsee zusätzlich abgebaut werden.
Ja, was mir jetzt vorher, was du sagtest, etwas erstaunt hat, du sagtest, dieses Terminal 3 dient der Abfertigung von Passagieren in der Größenordnung des Münchner Flughafens. Ich meine, da liegt ja der Gedanke nahe, dass der Flughafen dann immer noch weiter wachsen soll. Weil ich meine, kann mit dem jetzigen Start- und Landesystem, können da 25 bis 30 Millionen Passagiere abgefertigt werden? Also sprich, weggeflogen, hergeflogen werden?
Ich meine, dass es eventuell Planungen gibt, diesen Flughafen noch weiter auszubauen, das denke ich, also da ist einfach ein gesundes Misstrauen angebracht, weil in der Vergangenheit ist immer erklärt worden, sowohl nach dem Bau von der Startbahn West als auch von Cargo City, das ist die letzte Ausbaustufe und dann ging es immer noch weiter. Und das könnte also durchaus auch jetzt der Fall sein, auch wenn das immer heftig dementiert wird. Aber ich meine, eine Sache ist klar, so wie die Bahnen jetzt konfiguriert sind, nämlich dass es also eine reine Startbahn West gibt und eine reine Landebahn Nordwest, das sagen also auch ganz viele Piloten, das ist eigentlich eine sehr ungünstige Anordnung dieses Bahnsystems. Und für die wäre es sinnvoller, sie hätten eine Bahn oder vielleicht sogar zwei Bahnen im Süden, dann könnte effektiver gestartet und gelandet werden und dann wäre auch wahrscheinlich noch ein größerer Kapazitätsspielraum gegeben. Wobei eins muss man sagen, also man darf sich nicht täuschen lassen von diesen Angaben, was die Kapazitätssteigerung durch die Bahnen anbetrifft. Damals bei der Startbahn West ist gesagt worden, nur 13%. Es hat sich herausgestellt, es ist viel mehr möglich. Und auch jetzt bei der Landebahn Nordwest wird gesagt, wenn 700.000 Flugbewegungen erreicht werden, ist Schluss. Wir selber haben das mal durchgerechnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, es wären bis zu 100, also oder beziehungsweise 1 Million Flugbewegungen pro Jahr möglich bei diesem Start- und Landebahnsystem.
Nochmal zurück zum Terminal 3. Seht ihr Chancen, den Neubau, ja, ich sag's jetzt mal, zu verhindern oder zu minimieren oder zu reduzieren oder wie auch immer? Sprich, gibt es eine Möglichkeit, da auf irgendeine Art und Weise das zu verhindern?
Also ich meine, ich sehe im Moment, dass es sagen wir mal, bei den Gremien, die da sowas zu entscheiden haben, also sowohl die Stadt Frankfurt im Hinblick auf die Baugenehmigung als auch das Land Hessen, dass es da keine Bereitschaft gibt, umzusteuern. Und das muss man leider auch sagen, die Proteste, die sind im Moment, entwickeln die nicht so einen starken Druck, dass wir die ganze Sache stoppen können. Aber ich denke, was sehr interessant ist, wenn man die Berichterstattung verfolgt, dann wird in letzter Zeit immer gesagt, dass der Bau des Terminal 3 sehr umstritten sei. Und das führe ich darauf zurück, dass die Bürgerinitiativen nach wie vor beharrlich und permanent gegen den Flughafenausbau protestieren, wie das auch jeden Montag in den Montagsdemonstrationen zum Ausdruck kommt.
Okay, schönen Dank mal bis hierher. Ja, immer noch im Hörfenster bei Radio X, Greenpeace Frankfurt. Wir haben heute wieder das Reizthema Flughafen. Der Dirk Dräber ist hier bei mir im Studio. Dirk, wir haben jetzt vorher über das Terminal 3 gesprochen. Wir wenden uns jetzt mal den diversen Programmen, die da in den letzten Monaten aufgelegt wurden, zu. Es gibt neue Programme und alte Probleme, kann man wohl sagen. Es gibt ein neues Schallschutzprogramm, durch die schwarz-grüne Landesregierung aufgelegt wurde. Laut einem Entwurf des Landeshaushaltsplans sollen da für 2016 für 5,6 Millionen Euro Schallschutz an 29 Grundschulen in der sogenannten Tagesschutzzone 2 eingeplant sind da drin. Zunächst mal kurz, was bedeutet das Tagesschutzzone 2?
Die Tagesschutzzone 2, das ist halt die Zone, wo es tagsüber am lautesten ist. Und ich meine, was ganz wichtig ist, also zu diesem Schallschutzprogramm, das man da jetzt aufgelegt hat, ich meine, das ist ja eine Reaktion auf diese Nora-Kinderstudie, die ergeben hat, dass die Lern- und Lesefähigkeit bei Schülern, die also Fluglärm in besonderem Maße ausgesetzt sind, dass das etwa 2 oder 3 Monate praktisch, dass sie hinter den Kindern, die keinen Fluglärm haben, dass sie da zurück sind. Und ich halte das also für sehr fragwürdig, dass da jetzt quasi mit Steuermitteln dieser zusätzliche Schallschutz eingerichtet wird, obwohl das natürlich sinnvoll ist, um die Schüler vor dem Fluglärm zu schützen. Aber nach dem Verursacherprinzip wäre es eigentlich richtig gewesen, diese Mittel von der Fraport zu kassieren, denn die sind der Verursacher dieses Fluglärms und da müssten die eigentlich auch für diese zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen bezahlen.
Also das heißt, das Verursacherprinzip wird da letztendlich außer Kraft gesetzt.
So ist es, ja.
Die Fraport ist ja eigentlich nach den derzeitig geltenden Gesetzen oder Erlassensbestimmungen dazu verpflichtet, nur in der Tagesschutzzone 1 die Kosten zu übernehmen. Du hast es ja schon gesagt, im Prinzip ist das eine Frage der Ausweitung, dass man das auf eine weitere Tagesschutzzone aus.
Ja, weil man eben festgestellt hat, dass diese 29 Grundschulen also durch den Fluglärm so beeinträchtigt werden, dass das Lern- und Leseverhalten der Schüler halt, hinter den Schülern zurückliegt, die nicht durch Fluglärm belastet sind. Und deswegen hat man das als zusätzliches Programm eingeführt. Aber wie gesagt, es ist, also nach allem, was ich an Erfahrungen oder an Veranstaltungen mitgemacht habe, da sagen alle Wissenschaftler, die damit befasst sind, und auch die Lehrer sagen das übrigens, also die Situation, die wird dadurch nur geringfügig verbessert. Also was zum Beispiel ganz schwierig ist nach wie vor, das ist der Aufenthalt draußen im Freien. Der wird ja nach wie vor durch den Fluglärm gestört. Da kann man auch keine Schallschutzmaßnahmen machen. Und diese Maßnahmen, die funktionieren im Prinzip auch nur bei geschlossenem Fenster.
Also das ist ja eine Art Käfighaltung.
Okay. Ja.
Ja, da gibt's ja dramatische Berichte auch von Eltern, die da auch so allem Anschein nach und nach verständlicherweise schon fast resignieren. Du hattest es jetzt schon ein, zweimal angedeutet, ganz kurz. Es gibt diese sogenannte NORA-Studie, die die Auswirkungen auf die Gesundheit der Anwohner von Flughäfen untersucht und die zumindest, was jetzt den Einfluss auf Schülerinnen anbelangt, ein Zwischenergebnis hat. Gibt es da schon Aussagen dazu, wie das auf die Schüler sich auswirkt?
Ja, ich meine, es ist halt festgestellt worden, dass die Lern- und Lesefähigkeit beeinträchtigt ist und dass da ein Rückstand entsteht von 2 bis 3 Monaten auf Schüler, die halt in Schulen sind, wo kein Fluglärm ist. Und wir werden im Oktober diesen Jahres, also Ende des Monats, die ganzen Ergebnisse der NORA-Studie insgesamt werden da vorgestellt. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil ich kann mir eigentlich vorstellen, dass wenn in dem Teilbereich mit den Schülern schon entsprechende Negativergebnisse aufgetreten sind, dann wird es wahrscheinlich auch bei der großen Studie so sein. Und dann ist auch das Land gefordert, weitergehende Maßnahmen durchzuführen. Und also ich denke, es wird nicht so einfach sein, auch für die Fraport dann, sich von diesen Ergebnissen zu distanzieren, weil die haben das ja mitfinanziert. Also die
hatten die Studie in Auftrag gegeben? Die Landesregierung, oder?
In Auftrag gegeben hat die das Umwelt- und Nachbarschaftshaus in Kelsterbach, aber das ist also aus 3 verschiedenen Quellen wird das finanziert. Das wird finanziert vom Land Hessen, das wird finanziert von der Fraport und das wird zum kleinen Teil auch finanziert von den Städten und Gemeinden. Und die haben da auch ein gemeinsames Konzept erarbeitet, was untersucht werden soll.
Es gibt ja nur einige weitere Schutzprogramme, was jetzt seit ein paar Monaten in der Testphase ist, muss man wohl sagen, ist die sogenannte Lärmpausenregelung, wonach einzelne Bahnen, also Start- und Landebahnen, geschlossen sind und dadurch sollen die Betroffenen, die in dem Einzugsgebiet dieser Bahnen liegen, stundenweise entlastet werden. Wie sieht dies genau aus und gibt es da schon ansatzweise Ergebnisse?
Also Lärmmessungen liegen dazu noch keine vor, sondern es gibt subjektive Berichte von den Leuten, die dort wohnen. Und da kann man so sagen, dass 90% derjenigen, die von den Lärmpausen betroffen sein sollten, dass die alle sagen, sie haben davon überhaupt noch nichts mitgekriegt. Es gibt einzelne Äußerungen, die auch sagen, ja, bei uns hat sich die Situation etwas geändert. Aber insgesamt gesehen betrifft diese Entlastung, die betrifft nur eine kleine Anzahl von Menschen, die entweder im Westen oder im Osten vom Flughafen leben. Wenn man die Region insgesamt nimmt, dann findet dort keine Entlastung statt. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich wohne im Süden vom Frankfurter Flughafen. Wir haben jetzt seit über 30 Jahren den Fluglärm durch die Startbahn West. Und da hat sich also überhaupt nichts verändert. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass die Starts immer mehr zugenommen haben, also viele der Flugzeuge, die auf der Landebahn Nordwest landen, die fliegen dann über den Süden raus, die führen dazu, dass es bei uns mehr Fluglärm gibt. Also das von diesem Lärmpausenprogramm, da halte ich nicht viel. Ist eine reine Lärmumverteilung.
Zumal, also wenn ich es jetzt richtig weiß, sich das doch nur auf die sogenannten Nachtrandstunden bezieht, also sprich die Zeit zwischen 22 und 23 Uhr und 5 und 6 Uhr.
Genau, so ist es. Also nur auf diese bezieht sich das.
Die Forderung von euch ist ja schon immer ein absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr. Wie ist denn da jetzt jenseits dieser Lärmpausenregelung der Stand? Bewegt sich da was?
Also ich meine, es ist von Seiten des Landes Hessen angekündigt, dass man, und es wäre das erste Mal, dass sowas gemacht wird in jedem Bundesland oder auch in Deutschland, dass man eine Lärmobergrenze einführen will. Und diese Lärmobergrenze, die wäre insofern sehr begrüßenswert, weil wenn die auf dem Stand der Flugbewegung, die es jetzt gibt, aufbauen würde und nicht auf der mögliche Steigerung von 700.000, die für das Jahr 2020 oder noch später erwartet würden, dann würde das zu einer Lärmentlastung führen. Das ist aber jetzt erstmal abzuwarten. Da gibt es im Moment noch keine konkreten Darlegungen der Landesregierung, wie sie das machen will. Das ist eine Ankündigung, das soll Mitte nächsten Jahres soll das dann vorliegen und in Kraft gesetzt werden. Und da muss man noch mal drüber nachdenken und sehen, ob das was bringt. Aber ich meine, um wirklich zum 8-stündigen Nachtflugverbot zu kommen, da ist sowieso der Ansatzpunkt nicht in Hessen, sondern da muss man das Luftverkehrsgesetz ändern. Das ist ein Bundesgesetz. Und da könnte man zum Beispiel sowas reinschreiben wie Betriebsbeschränkungen von 22 bis 6 Uhr. Und damit könnte man dann auch 8 Stunden Nachtflugverbot an Flughäfen, nicht nur in Frankfurt, einführen. Aber
also ist das auch ein Thema an anderen Flughäfen in Deutschland, sicher. Europaweit, wie auch immer?
Ja, das ist nicht nur ein Thema an den deutschen Flughäfen, das spielt also auch für Charles de Gaulle oder für Heathrow eine Rolle. Und jetzt muss man aber andererseits sagen, also selbst wenn das für uns nicht reicht mit den 6 Stunden Nachtflugverbot, also diese Flughafenanwohner aus London oder aus Paris, die gucken sehr nach diesen 6 Stunden Nachtflugbeschränkungen, die wir hier in Frankfurt haben, denn davon sind die noch weit entfernt. Also das zeigt auch, dass wir das doch in dem Bereich Arbeit etwas erreicht haben. Ja.
Es gibt ein neues Luftverkehrsabkommen zwischen den USA und der EU. Hätte das Auswirkungen auf zum Beispiel dieses Thema Nachtflugverbot?
Also
es
gibt unterschiedliche Expertenmeinungen. Also ich neige eher dazu, zu denen zu gehören, die sagen, das hat keine Auswirkung. Das, was es an Regelungen gibt, das bleibt so. Aber man kann es nicht hundertprozentig ausschließen. Also das heißt, auch da muss man aufmerksam die weitere Entwicklung verfolgen, weil klar ist, insbesondere die großen amerikanischen Fluggesellschaften, die haben eigentlich Interesse, rund um die Uhr zu fliegen und möglichst wenig Einschränkungen bei dem Flugbetrieb in Europa zu haben. Und deswegen kritisieren wir zum Beispiel auch solche Freihandelsabkommen wie TTIP. Denn da könnte durch die Hintertür eingeführt werden, dass bestimmte Umweltstandards, die bei uns in Deutschland oder in Europa gelten, dass die ausgehebelt werden und dass dann also zum Beispiel auch bei der Luftfahrt eben nachts wieder mehr geflogen werden darf, als das zurzeit der Fall ist.
Ja, den Schwenk wollte ich gerade machen. Oh, danke, dass du mir das vorab genommen hast. TTIP ist eine allgemeine Gefahr, aber das ist jetzt wieder mal vielleicht ein Thema zu einer anderen Sendung, für eine andere Sendung. Noch ein Punkt wollte ich dann bei diesen verschiedenen Schutzprogrammen aufgreifen, vielleicht ganz kurz. Es gibt ein sogenanntes Dachsicherungsprogramm, das von der Fraport aufgelegt wird und finanziert. Und die Fraport zeigt sich ja hochzufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Was hat es mit dem Dachsicherungsprogramm auf sich und wie schätzt du das an? Ich meine, da gab es ja in Flörsheim erst vor ein paar Wochen einen hochdramatischen Zwischenfall, wo eben nur die Tatsache, dass die betroffene Person ein paar Sekunden vorher weglaufen ist und schätze wahrscheinlich massiv Dachziegel auf den Kopf bekommen.
Also dieses Problem wird verursacht durch Wirbelschleppen. Und diese Wirbelschleppen, die führen halt dazu, dass ganze Dächer abgedeckt werden. Und so richtig in das öffentliche Bewusstsein gekommen ist das eigentlich erst, nachdem die Landebahn Nordwest in Betrieb genommen ist und sich in Flörsheim diese Zahl der wirbelschleppenden Vorfällen gehäuft hat. Es hatte in den Jahren davor schon über 60 dieser wirbelschleppenden Vorfälle in Raunheim gegeben. Und da hat eigentlich, also da ist nie so ein lauter Protest entstanden wie in Flörsheim. Und das Interessante ist, bei den Unterlagen zur Planfeststellung, die die Fraport eingereicht hat für den Bau der Landebahn Nordwest, da gibt's ein Gutachten zu diesem Wirbelschleppenrisiko und da steht drin, dass das in 10 Millionen Jahren einmal auftritt. Und
das ist ja noch schlimmer wie bei der Atomkraft
und
bei der
Entladung. Und also in den ersten 15 Monaten nach Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest ist es schon über 20 Mal in Flörsheim aufgetreten. Und das hat dann die Landesregierung dazu gebracht, der Fraport so ein Dachsicherungsprogramm aufzulegen, was dann unter dem grünen Wirtschaftsminister sogar noch ausgeweitet worden ist. Das heißt, es müssen also mittlerweile in Flörsheim und auch in Raunheim müssen also insgesamt die Häuser mit diesem Dachklammerungsprogramm gesichert werden. Jetzt tritt aber Folgendes auf. Erstens mal wird nur ein Teil der Kosten von der Fraport übernommen. Das heißt also, wenn die feststellen, so ein Dach ist sanierungsbedürftig, dann müssen diese Kosten
für die
Hauseigentümer, die müssen die tragen und nur das Dachklammerungsprogramm wird von der Fraport gemacht und deswegen ist heute die Situation die, dass zwar ein Teil der Häuser mit dieser Dachklammerung versehen sind, aber bei weitem nicht alle und das heißt, es kann nach wie vor zu entsprechenden Unfällen kommen.
Okay, vielen Dank bis hierher. Schlussrunde zum Flughafen. Es gibt ein Luftverkehrskonzept, das von verschiedenen NGOs vorgestellt wurde. Hintergrund ist, dass das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, welch imposanter Name, arbeitet zurzeit an einem Luftverkehrskonzept. Unter anderem beteiligt sind da auch der BUND und eben die Bundesvereinigung gegen Fluglärm, bei der Dirk im Vorstand sitzt. Jetzt hat dieser ein Zusammenschluss von mehreren NGOs, wo eben auch diese beiden Organisationen, Robin Wood, der VCD, dran beteiligt waren. Die haben ein eigenes Konzept vorgelegt. Die Kernaussagen des Konzeptes, Dirk, was steht da drin?
Also es geht zum einen darum, dass man kritisiert die gewaltige Flughafeninfrastruktur, die es in Deutschland gibt und dass die im Grunde genommen viel zu viel ist. Also wir haben, wenn man das auf die Bundesrepublik überträgt, hat jeder Bürger im Umkreis von 100 Kilometern die Möglichkeit zu fliegen und das bedeutet, es gibt eine ganze Menge Regionalflughäfen, wie zum Beispiel bei uns in Kassel-Calden, die überhaupt nicht angenommen werden. Die sind Millionengräber, da werden ständig Steuergelder reingestopft. Also die könnte man eigentlich stilllegen. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass neben dem Thema Lärm auch mal deutlich gemacht wird, dass der Flugverkehr durch den CO2-Ausstoß erheblich
und auch nicht CO2-Emissionen, es gibt ja noch andere
Schadstoffe. Ja, aber dass also der Flugverkehr erheblich auch dazu beiträgt, den Klimawandel zu beschleunigen und dass deswegen diese Umweltverbände fordern, dass es also eine Klimaabgabe auf den Flugverkehr gibt, damit also auch der Flugverkehr beiträgt zur Drosselung dieser ganzen Klimabelastung. Und einen weiteren Punkt, über den wir vorhin schon ausführlich gesprochen haben, deswegen denke ich, brauchen wir da jetzt nicht mehr so intensiv drauf einzugehen, das ist natürlich, dass auf Bundesebene viel, viel mehr getan werden muss, um den Fluglärm und die Belastung, die davon ausgehen, zu reduzieren. Und ein ganz interessanter Aspekt ist auch die Verlagerung des Kurzstreckenverkehrs auf die Schiene.
Da gibt es ja enorme Kapazitäten.
Ja, also in dieser Studie wird dargestellt, dass etwa zwischen 150 und 200.000 Bewegungen auf die Schiene verlagert werden können. Wir selber haben uns mal diese Zahlen angeguckt und haben das umgerechnet auf Frankfurt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man zwischen 70 und 80.000 Flugbewegungen pro Jahr auf die Schiene verlagern könnte. Also das sind so Flüge wie zum Beispiel von Stuttgart nach Frankfurt oder von Frankfurt nach Düsseldorf oder auch von Frankfurt nach Hamburg. Und ich meine, man kann sich also auch selber das ausrechnen. Wenn man heute von Frankfurt nach Brüssel fliegt, dann hat man mit dem Einchecken und dem Auschecken ist man ungefähr genauso, das dauert ungefähr genauso lang, nämlich 3 Stunden, wie wenn man in Frankfurt im Hauptbahnhof in den Zug steigt und bis nach Brüssel fährt. Das heißt also, da gibt es eine ganze Menge Flüge.
Also da gibt es wohl die Grenze, die liegt bei circa 4 Stunden. Also man kann sich das ja, wie du sagst, auch selber ausrechnen. Wenn ich von hier zum Beispiel nach Köln fahre mit dieser ICE-Verbindung, bin ich in einer Stunde 20 mitten in der Stadt in Köln. Und wenn ich im Flughafen das alles berücksichtige, ich meine, das schafft man in der Zeit garantiert nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, gut, okay, vielen Dank mal bis zu diesen Themen. Jetzt will ich euch als BI und dich als Vorstandsmitglied und so weiter mal ein bisschen in den Mittelpunkt drücken. Ihr seid ja recht aktiv seit der Eröffnung der neuen Nordwestlandebahn, seit 4 Jahren jetzt annähernd und ihr veranstaltet regelmäßig die Montagsdemos, in den Ferien sind es Mahnwachen und da habt ihr ja jetzt diesen Monat, da kannst du gleich mal einen Termin loswerden, ein trauriges Jubiläum zu feiern. Ich meine, ihr werdet das auch in einem sozialen Aspekt sehen, ihr habt sicher gute Freundschaften und Bekanntschaften schließen können in der Zeit. Was steht denn da an in dem Monat?
Also ich will vielleicht erst noch mal was zu den 4 Jahren sagen, weil das ist, denke ich, wirklich eine wichtige Sache. Wir haben in diesen 4 Jahren Montag für Montag, also außer wenn vielleicht Weihnachten oder Oster waren, haben wir immer Montagsdemonstrationen im Terminal 1 durchgeführt und da sind wir mittlerweile auf 146 gekommen und wir hatten in den Schulferien hatten wir immer Mahnwachen. Da hatten wir gestern die 37. Und das nächste große Ereignis, das ist am 28. September. Da haben wir nämlich die 150. Montagsdemonstration im Terminal 1 von 18 Uhr. Treffpunkt ist also in der Halle B, Eingang 4.
Abflughalle
B, Eingang Nummer 4. Und das wäre ganz wichtig, wenn da möglichst viele Bürger kommen und gemeinsam mit uns demonstrieren. Denn es ist nach wie vor so, dass wir also ein Stachel im Fleisch von der Fraport und auch von der Politik sind. Und wir erleben das auch jeden Montag. Es gibt also außer, sagen wir mal, der Wirkung, die wir hier in Hessen erzielen, auch immer eine große Außenwirkung. Sehr viele Passagiere, insbesondere die, die aus asiatischen Ländern kommen, die verfolgen das immer mit großer Aufmerksamkeit und gucken da auch und machen Fotos, wie wir da durchs Terminal marschieren und protestieren.
Okay, also nochmal ganz kurz der Hinweis, 28.09., wenn ihr Interesse habt, oder es wäre schön, wenn ihr Interesse habt, geht hin. Es tut denen, die sich da seit Jahren engagieren, sicher gut, einen Rückhalt zu spüren. Ich habe auch noch kurz 2 Termine. Wie immer der Hinweis auf unseren nächsten Schnupperabend, das ist kommenden Montag am 7.09. im Baumweg 10, 18 Uhr. Durch den Hof im Hinterhaus die Treppe hoch. Die Ansage hat immer sehr viele Hs, da muss ich mich immer konzentrieren drauf. Und dann ein Hinweis noch auf das, was der Dirk vorher auch schon angedeutet hat, TTIP. Am 10. Oktober gibt es in Berlin eine große Demonstration, die von unglaublich vielen Verbänden aus sozialen Bereichen, Arbeitsbereichen, also Gewerkschaften, Umweltschutzverbänden, Entwicklungshilfeorganisation veranstaltet wird. Weitere Informationen wie Fahrgelegenheit findet ihr da unter www.ttip, also ttip-demo.de. Nochmal ganz kurz, www.ttip-demo.de. Wir sind am Schluss unserer Sendung. Vielen Dank, Dirk Treber, für den Besuch im Studio und euch fürs Zuhören.